Zum Start ein kleines Bild. Frage an alle. Kennt jemand das Getränk, das da steht? Cappuccino, ja, stimmt, Kaffeegetränk mit Sahnehäubchen, aber es ist ein spezielles. Da ist Alkohol drin, da steht Pharisäer drauf, ganz genau. Ja, das nennt man tatsächlich so. Also ich selbst habe es noch nie getrunken, aber vielleicht jemand, der Gäste unter uns vielleicht aus dem höheren Norden kennen das. Es wird anscheinend sehr verbreitet sein dort. Es ist ein Pharisäer, das ist ein alkoholisches Heißgetränk, heißt es ganz offiziell, aus gesüßtem Kaffee, braunem Rum und einer Haube aus Schlagsahne, das traditionell in einer Tasse, einem Becher oder einem Glas serviert wird. Warum hat das den Namen Pharisäer gekriegt? Dazu gibt es eine Legende, ja, weiß man auch nicht so genau, ob das offiziell ist, ich lese kurz vor. Entstanden ist der Pharisäer der Überlieferung nach auf der nordfriesischen Insel Nordstrand, und zwar im 19. Jahrhundert. Zu jener Zeit amtierte dort der besonders asketische Pastor Georg Bleier. Bei den Friesen war es Brauch, in seiner Gegenwart keinen Alkohol zu trinken. Bei der Taufe des 6. oder 7. Kindes des Bauern Peter Johansen bedienten sie sich einer List und bereiteten das oben beschriebene Mischgetränk zu. Die Sahnehaube verhinderte dabei, dass der Rum im heißen Kaffee verdunstete und es nach Alkohol roch. Selbstverständlich bekam der Pastor stets einen normalen Kaffee mit Sahne. Bei Entdeckung soll der Pastor ausgerufen haben: "Oh, ihr Pharisäer!" Und damit hatte das Nationalgetränk der Nordfriesen nicht nur seine Geschichte, sondern auch seinen Namen. Der Duden kennt das Wort auch. Er gibt drei Bedeutungen an. Pharisäer ist natürlich ein Angehöriger einer altjüdischen, die religiösen Gesetze streng einhaltenden Bewegung. Pharisäer steht aber auch für einen selbstgerechten Mensch, für einen Heuchler und für einen heißen Kaffee mit Rum und geschlagener Sahne. Das Getränk soll den Anschein erwecken, man trinke keinen Alkohol, sondern nur Kaffee. Interessant, oder? Die Bezeichnung einer jüdischen Bewegung hat es bis in unseren Sprachgebrauch geschafft, hat es sogar geschafft, dass die Bezeichnung für Getränk wird. Aber leider auch als Synonym benutzt wird für jemand, der Heuchler ist. Der nach außen hin was vorzugeben scheint, was er nicht wirklich ist. Ja. So wie die Leute da schlau waren und damit der Rum nicht gerochen wird, haben sie noch ein Sahnehäubchen draufgesetzt. Ja. So einfach auch ein Heuchler, der nach außen hin vielleicht super ausschaut, so ähnlich wie das Getränk, aber innerlich doch was steckt, was da eigentlich nicht hinkehrt. Ja, warum das Ganze? Unser aktueller Abschnitt heute, der größere Textzusammenhang im Lukas-Evangelium, in diesem Abschnitt geht es sehr oft um Pharisäer. Und mit dieser Gruppe Personen wollen wir uns ein bisschen beschäftigen heute, wollen verschiedene Stellen anschauen in unserem großen Zusammenhang. Eigentlich ist heute der Abschnitt Lukas 15, die Verse 1 bis 10. Aber weil ich vor einiger Zeit krank war und der Abschnitt Lukas 13, 31 bis 35 damals ausgefallen ist, möchte ich das auch noch mit nachholen, weil es dort auch um Pharisäer geht. Also, wollen wir beginnen? Und bitte schlagt die Bibel auf, Lukas 13, die Verse 31 bis 35. Gut, Lukas 13, Verse 31, ich lese den Bibeltext. In derselben Stunde kamen einige Pharisäer herzu und sagten zu ihm, es geht um Jesus: "Geh hinaus und zieh von hier weg, denn Herodes will dich töten." Und er sprach zu ihnen: "Geht hin und sagt diesem Fuchs: Siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen, heute und morgen, und am dritten Tag werde ich vollendet. Doch ich muss heute und morgen und am folgenden Tag weiterziehen, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkommt. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch überlassen. Ich sage euch aber, ihr werdet mich nicht sehen, bis die Zeit kommt, dass ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wo befinden wir uns momentan? Wo befindet sich der Herr Jesus? Aus dem Zusammenhang sieht man, dass der Herr Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Das haben wir schon öfters gelesen. Und momentan befindet er sich anscheinend im Herrschaftsgebiet vom Herodes. Herodes Antipas, Sohn von Herodes dem Großen. Weil die Pharisäer kommen zu Jesus und sagen, geh hinaus, zieh fort, denn Herodes will dich töten. Die Pharisäer kommen und sagen das zum Herrn Jesus. Herr Jesus, es ist besser, wenn du gehst, weil da ist irgendwas im Gange. Herodes will dich töten. Ja, jetzt die Frage, Pharisäer, wer waren diese Leute? Was war das für eine Gruppe? Die Studienhilfe zur Schlachterbibel 2000 schreibt Folgendes, eine ganz gute Zusammenfassung. Die Pharisäer, wörtlich die Abgesonderten oder abgeleitet von die Abgesonderten hebräisch Parash, waren eine besondere Richtung innerhalb des Judentums, die zur Zeit des Neuen Testaments großen Einfluss auf das religiöse und politische Leben der Juden hatten. Sie waren Eiferer für das Gesetz, Apostelgeschichte 21,20, die durch gewissenhaftes Befolgen der Gebote Gerechtigkeit vor Gott erlangen wollten und sich deshalb auch von dem einfachen Volk, das ihre Reinigungsvorschriften nicht einhielt, abgrenzten. Sie standen im Gegensatz zu der regierenden Partei der Sadduzäer und lehnten den römisch-griechischen Einfluss im Judentum ab. Doch als Israels entscheidende Stunde kam, in der sein Messias offenbart wurde, gehörten die Pharisäer zu den erbittertsten Gegnern Jesu Christi. Sie waren voller Selbstgerechtigkeit und Hochmut und wollten nicht Buße tun. Daher musste Jesus Christus sie mit scharfen Worten verurteilen. Ja, diese Pharisäer kommen jetzt zum Herrn Jesus und sagen, geh fort, geh raus, Herodes möchte dich töten. Es ist schwer zu sagen, ob das jetzt ein echtes Anliegen war. Herr Jesus, wir haben Sorge um dich, um dein Leben, geh bitte raus. Oder ob es eher so eine Art willkommener Anlass für sie ist und sagen, oh, deine Rede hier bei uns, das wollen wir gar nicht, geh doch bitte weiter, geh doch fort von hier. Wenn man aber sieht, was schon alles passiert ist, wie die Pharisäer auch mit Herrn Jesus umgegangen sind, wie sie ihn immer wieder belauert haben, um ihn zu fangen in seiner Rede, um etwas zu haben zur Anklage, dann denke ich, dass die Pharisäer hier Jesus nicht wirklich aus Sorge um sein Leben fortschicken wollten, sondern sie wollten einfach weg, dass er weg ist. Sie wollten ihn nicht mehr haben. Wie auch immer, wie reagierte Herr Jesus? In Vers 32 heißt es, und er sprach zu ihnen, geht hin und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und morgen und am dritten Tag werde ich vollendet. So heißt der Herr Jesus nimmt diese Warnung ernst, zunächst. Ja? Aber er ist nicht irgendwie eingeschüchtert, dass Herodes sein Leben bedroht, sondern im Gegenteil, der Herr Jesus nennt Herodes einen Fuchs. Das ist die Frage, was bedeutet das? Ein Fuchs kommt in der Bibel gar nicht so oft vor. Im Neuen Testament liest man es immer nur im Zusammenhang, wenn der Jesus sagt, die Füchse haben Höhlen, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Im Alten Testament gibt es ein paar Stellen, zum Beispiel in Richter 15 benutzt Simson die Füchse, um sie mit Fackeln zu bestücken, sage ich, festzubinden und schickt dann diese Füchse in die Kornfelder der Philister, damit die Ernte zerstört wird. In Nehemia 3 spottet Tobia, dass ein Fuchs reicht, wenn der auf die Mauer raufspringt, wo die Israeliten aufbauen, dass die ganze Mauer wieder auseinandergerissen wird. So dramatisch. Ja. Und im Hohelied 2 lesen wir von Füchsen, dass sie es sind, die einen Weinberg verderben. Und in diesen Stellen sieht man, Füchse werden oft im Zusammenhang genannt, dass irgendwas verdorben wird, was kaputt gemacht wird. Die Ernte der Philister, die Mauer der Juden, der Weinberg. Und vielleicht spielt der Herr Jesus besonders auf dieses Bild vom Weinberg an, wenn er Herodes einen Fuchs nennt. Weil der Weinberg ist ja ein Bild, oft ein Bild für Israel und für das Reich Gottes. Und so wie man im Alten Testament im Hohen Lied liest, die Füchse verderben den Weinberg, so ist Herodes jemand, der mit seinem unmoralischen Leben, der hat die Frau seines Bruders sich selbst zur Frau genommen, ja, und auch durch sein politisches Taktieren, er hat da wenig Skrupel gehabt, so verdirbt er auch das Volk Gottes. Also vielleicht spricht Herr Jesus da drauf an. Und Herodes hat ja auch den Johannes, den Täufer, schon töten lassen, bei dieser, aus seiner Feierlaune heraus, wo er diesen unbedachten, das unbedachte Versprechen gemacht hat. Und nun will er anscheinend auch Jesus töten lassen. Also es ist jemand, der aktiv gegen das Reich Gottes arbeitet. Aber wie gesagt, der Herr Jesus hat keine Furcht, ist nicht eingeschüchtert, sondern er nennt ihn Fuchs. Was bist du für einer, der du das Reich Gottes verderben willst? Und der Jesus geht weiter und sagt, Herodes, du bist doch nur ein kleiner, von Rom abhängiger Fürst, ja, ein Viertelfürst, ein Tetrarch. Du herrschst über ein Viertel von einem Gebiet. Ich, sagt der Jesus, ich bin der Sohn Gottes. Ich bin da. Ich bin der verheißene Retter. Und so lasst er diese Botschaft überbringen. Siehe, ich treibe Dämonen aus und ich vollbringe Heilungen. Ich habe die Vollmacht, sagt der Herr Jesus. Und heute und morgen mache ich das und am dritten Tag werde ich vollendet. Der Jesus zeigt, Herodes, nicht du hast die Macht, über mein Leben zu bestimmen. Und du hast nicht die Macht, weder über Zeitpunkt noch Ort, meinen Tod zu bestimmen. Ich, sagt der Herr Jesus, habe die Vollmacht. Und ich werde meinen Lauf, meinen Weg vollenden. Und niemand, auch du nicht, Herodes, kannst mich daran hindern. Ich werde das Werk vollenden, ich treibe Dämonen aus, ich vollbringe Heilungen, ich helfe den Menschen und wenn die Zeit gekommen ist, dann werde ich vollendet werden. Und in Vers 33, doch ich muss heute und morgen und am folgenden Tag weiterziehen, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkommt. Und Jesus zeigt, ja, ich werde weiterziehen, aber nicht, weil ihr mich wegschickt. Oder weil Herodes nach meinem Leben trachtet. Ich werde aus diesem Dorf weggehen, aber nicht aus Angst vor dem Herodes, sondern weil ich mein Werk vollenden muss. Vollenden muss. Heute, morgen, am folgenden Tag werde ich weiterziehen. Der Jesus möchte und will und wird den Auftrag des Vaters vollenden. Und Zeit und Ort für seinen Tod stehen schon lange fest. Der Ort, an dem er sterben wird, ist Jerusalem. Weil, sagt der Herr Jesus, es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkommt. Das heißt, der Herr Jesus reiht sie ein in diese lange Liste von Männern Gottes, die in seinem Auftrag gekommen sind, um zu sprechen, um zu rufen. Tut Buße, kehrt um, ändert euer Leben. Er reiht sie ein. Und er wird nach Jerusalem gehen und er wird dort sterben. Nun geht es weiter in Vers 34, sagt der Herr Jesus, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen wie eine Henne, ihre Brut unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Jerusalem, die Stadt, die Gott ausersehen hat, dass dort der Tempel stehen soll, der Ort, an dem Gott gegenwärtig ist, der Ort, an dem geopfert werden kann und soll, der Ort, an dem Vergebung gefunden wird, der Ort, an dem Begegnung stattfindet mit diesem heiligen Gott, der Ort der Anbetung und des Lobes, das geistliche Zentrum. Aber Jerusalem ist auch der Sitz vom Königshaus Davids, ja, der Sitz von der Regierung Israels. Es war ursprünglich der Ort, an dem Gottes Herrschaft sichtbar war. Gott herrscht durch seinen König über sein Volk. Jerusalem ist das Sinnbild dafür. Für das geistliche Zentrum wie für den Regierungssitz von Gott. Aber was ist passiert? Das Land steht unter Fremdherrschaft, unter der Herrschaft der Römer. Die geistliche Führerschaft ist verkommen. Sie sorgen sich um sich selbst, um ihren Machterhalt. die Führer des Volks, die Ältesten, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sie wollen die Herrschaft Gottes gar nicht so. Ja, äußerlich schon, aber letztlich kleben sie selbst an der Macht und an der Ehre, die sie kriegen, ja, von den Menschen. Sie selbst wollen die Herrschaft und die Anerkennung haben. Und das schon seit langem. Und so sind die Propheten, die Gott geschickt hat, getötet worden. Und am Ende der Zeit werden sie sich auch nicht scheuen vor dem Sohn, den der Vater schickt. Und auch sie, ihn werden sie in Jerusalem töten. Und so ruft der Herr Jesus aus: Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Herr Jesus spricht zu der Stadt, ja, wie ein Bild. Wie oft habe ich denn deine Kinder sammeln wollen? Und er benutzt dieses wunderbare Bild, eine Henne. Ja, und wenn Gefahr droht, dann laufen die Küken zur Henne, sie breitet die Flügel aus und sie bergen sich dort runter. Sie sind beschützt, behütet. Das Bild spricht von Geborgenheit, von Nähe, von Fürsorge, von inniger Beziehung, aber eben auch von Gehorsam. Nur das Küken, das da hinläuft, wird geborgen sein im Schutz der Henne. Und der Jesus sagt: Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Interessant, der Wechsel. Zunächst spricht er noch im Bild zu Jerusalem, und dann sagt er: Und ihr habt nicht gewollt. Dann spricht er nicht mehr neutral und umfassend von einer Stadt, von einer unbestimmten Menge, sondern dann spricht er jeden Einzelnen an. Aber ihr habt nicht gewollt. Ja. Und das alles spricht der Herr Jesus ja zu den Pharisäern. Sie hören diese Rede. Ihr habt nicht gewollt. Und so spricht der Herr Jesus eine ernste Folge jetzt aus von diesem Unwillen. In 35 sagt er: Siehe, euer Haus wird euch überlassen. Ich sage euch aber, ihr werdet mich nicht sehen, bis die Zeit kommt, dass ihr sprecht: Gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Euer Haus wird euch überlassen. Sie wollten sich nicht sammeln lassen unter dem Schutz und die Herrschaft vom Herrn Jesus. Also wird der Herr Jesus sie ja nicht zwingen. Sie wollten den Herrn Jesus nicht als Herrscher über das Haus, sondern sie wollten selbst die Herrschaft haben. Also wird Jesus ihnen das Haus überlassen. Den Tempel, Jerusalem, das Land und das Volk. Und man sieht in der Folge, wie das passiert. Der Tempel wird zerstört, Jerusalem wird erobert, das Land verwüstet. Jesus sagt: Ihr wolltet nicht, dann werde ich es euch auch überlassen. Da müsst ihr selber sehen, wie es weitergeht. Aber der Herr Jesus schenkt den Blick darüber hinaus. Er sagt: Ihr seid nicht völlig verworfen, sondern es wird eine Zeit kommen. Da werdet ihr sagen: Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Er spricht zu seinem Volk. Und er spricht von der Zeit, wo er selbst wieder sichtbar kommen wird. David Gooding schreibt darüber Folgendes: Es mag noch lange dauern, aber eines Tages wird der Tod Jesu das Mittel sein, das die Angehörigen dieses Volkes zur Buße bewegt. Siehe auch Jesaja 53, Verse 3 bis 5. Und dieses Volk reinigt. Siehe Sacharja 12, Abvers 10. Und dann werden sie bei seiner Wiederkunft, wenn sie den anschauen, den sie durchbohrt haben, unter Tränen der Buße sagen können: Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Was sieht man in dem Abschnitt? Was lernen wir? Man sieht, dass der Herr Jesus alle Macht hat. Er hat es in seiner Hand. Er hat das Heft in seiner Hand. Und da gibt es keinen Herodes, der irgendwie da auch sonst was machen könnte gegen Jesus. Ja. Der Herr Jesus ist es, der Menschen frei macht von unreinen Geistern, von Dämonen, von Gebundenheiten, der Menschen heilt von Krankheiten. Und der Ort und die Zeit für seinen Tod stehen längst fest. Der Jesus sagt: Ich werde dieses Werk vollenden und niemand und nichts kann mich daran hindern. Jesus ist größer und er bestimmt. Aber man sieht in dem Ganzen auch ganz eine ernste Warnung. Ja, man sieht die Verantwortung von uns Menschen. Jesus spricht zu seinem Volk und sagt, ich wollte euch sammeln. Wie oft? Aber ihr habt es nicht gewollt. Jesus ruft und sagt, kommt in meine Geborgenheit unter meinen Schutz. Aber nur der, der bei Jesus ist und der diesem Ruf folgt, der wird da in diesem Schutz sein. Wer nicht will, der wird da nicht gezwungen. Und all das sagt der Herr Jesus zu den Pharisäern, die eben Teil dieser geistlichen Führerschaft in Israel waren. Und die durch gewissenhaftes Befolgen der Gebote Gerechtigkeit vor Gott erlangen wollten. Und sie wollten eben nicht sich unter den Schutz vom Herrn Jesus stellen. Sie lehnten Jesus ab, weil er sich in ihre Augen gar nicht so richtig an dieses Gesetz gehalten hat und an das, was sie darunter verstanden haben. Wenn man schaut, die vielen Begebenheiten, wo der Herr Jesus mit den Pharisäern zusammen ist, immer wieder stören sie sich daran. Am Sabbat heilt er. Die Jünger zerreiben die Ehren am Sabbat, das kann doch nicht sein. Der Herr Jesus wascht sich nicht mal die Hände nach unseren Vorschriften, wenn er zum Essen kommt. Er kommt der Sünderin zum Herrn Jesus und alle schauen und sagen, ja, wenn er Prophet wäre, dann würde er doch wissen, dass das eine schlimme Sünderin ist, die Frau. Aber der Herr Jesus sagt, sie hat viel geliebt, deswegen ist er vergeben. Die Pharisäer haben keine Liebe im Herz. Sie sind sehr hart. Sie schauen auf das Gesetz und wollen durchs Halten vom Gesetz Gerechtigkeit vor Gott erlangen. Und sie ärgern sich. Sie ärgern sich über diesen Jesus, weil er so ganz anders ist wie sie. Weil er sich gar nicht absondert von Zöllner, Sünder, sondern er ist mit diesen Menschen zusammen. Und so liest man dann im nächsten Vers, im Kapitel 14, ab Vers 1 folgendes. Und es geschah, als er am Sabbat in das Haus eines der Obersten der Pharisäer kam, um zu essen, dass sie ihn belauerten. Und siehe, ein gewisser wassersüchtiger Mensch war vor ihm. Und Jesus hob an und sprach zu den Gesetzgelehrten und Pharisäern und sagte, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen und er fasste ihn an und heilte ihn und entließ ihn. Und er sprach zu ihnen, wer ist unter euch, dessen Esel oder Ochse in einen Brunnen fallen wird und der ihn nicht sogleich herausziehen wird am Tag des Sabbats? Und sie vermochten nicht, darauf zu antworten. Man sieht, wie der Jesus diese Doppelmoral der Pharisäer aufdeckt. Sie lassen ihn ein, um ihn zu belauern. Plötzlich ist dieser wassersüchtige Mensch da. Ja, sie haben ihn eingeladen. Sie haben ihn an Herrn Jesus extra gegenübergesetzt, um zu schauen, was macht er? Es ist Sabbat, heilt er? Er hält sich überhaupt nicht ans Gesetz. Der Herr Jesus heilt ihn. Und er zeigt einer und sagt, ihr zieht euren Esel und Ochs doch auch irgendwo aus der Grube raus. Und auch am Sabbat. Und dann ärgert ihr euch jetzt, dass ich da einen Mensch heile? Was für eine Doppelmoral ist das? Und es geht weiter, im Kapitel 14. In diesem Kreis der Pharisäer und Gesetzeslehrer, da betont der Herr Jesus nochmal, dass nur der beim großen Gastmahl dabei ist, der die Einladung des Hausherrn auch annimmt und zum Gastmahl kommt. Wir lesen im Kapitel 14 ab Vers 15 folgende Verse. Also es ist immer nur die Begebenheit, sie sind in diesem Gastmahl, Herr Jesus ist bei diesem Obersten der Pharisäer eingeladen. Und dann kommt Folgendes. Als aber einer von denen, die mit zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm, glückselig, wer Brot essen wird im Reich Gottes. Jesus aber sprach zu ihm, ein gewisser Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele. Und er sandte seine Knechte zur Stunde des Gastmahls aus, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn schon ist alles bereit. Und sie fingen alle, ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn mir ansehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bring die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen hier herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, und es ist noch Raum. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie, hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die geladen waren, mein Gastmahl schmecken wird. Das spricht der Herr Jesus zu den Pharisäern, die so überzeugt waren, dass sie vor Gott alles richtig machen. Die waren so sicher, dass sie ins Reich Gottes eingehen werden. Aber Herr Jesus betont, nur der ist beim Gastmahl dabei, der die Einladung vom Hausherrn auch annimmt und dann auch kommt. Es ist ganz ähnlich wie der Abschnitt vorher, wo wir gelesen haben. Der Herr Jesus sagt: Wie oft habe ich euch sammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Und nur der ist unter dem Schutz Jesu, der seiner Einladung folgt und sich sammeln lässt. Und nur der bei dem Reich Gottes sei, der Einladung folgt und die Einladung annimmt. So, das war der Rückblick. Jetzt gehen wir wirklich in Lukas 15 ab Vers 1 rein und schauen uns auch diese Verse noch an. Lukas 15 ab Vers 1. Es kamen aber auch Zöllner und Sünder zu ihm, zum Herrn Jesus, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Man sieht, die Zöllner und Sünder, die haben einen Jesus gesucht. Diese Wortform, die da steht, die drückt eine fortgesetzte Handlung aus. Immer wieder sind sie gekommen. Ständig waren sie beim Herrn Jesus. Sie waren gern bei ihm. Sie haben ihn gern gehört, sie haben seine Nähe gesucht. Ja, Zöllner, wer waren das? Zöllner waren Juden, die für die Römer die Steuern eingetrieben haben. Und deswegen waren die Zöllner bei den anderen Juden auch völlig verachtet und verhasst, weil einerseits waren es solche, die für die verhassten Besatzer gearbeitet haben, und andererseits waren es solche, die sie dadurch auch sehr bereichert haben. Sie haben recht willkürlich den Zoll festgelegt und haben das, was zu viel verlangt worden ist, halt in die eigene Tasche gewirtschaftet. Und dass man dadurch sehr einfach, sehr reich werden konnte, sehen wir später in Kapitel 19 beim Zachäus, dem Oberzöllner. Also Zöllner und Sünder, die waren im jüdischen Volk verachtet und ausgegrenzt. Niemand wollte mit diesen Menschen was zu tun haben. Aber der Herr Jesus nimmt sie freudig und freundlich auf. Er akzeptiert sie, er schickt sie nicht weg. Und das merkten die Zöllner und Sünder, und deswegen kamen sie gern und sie hörten gern an Herrn Jesus zu. Es waren nicht die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die ständig zu Jesus kommen. Davon liest man nichts. Von den Pharisäern lesen wir, dass sie Herrn Jesus eingeladen haben, um auf ihn zu lauern, um irgendwas zu finden, mit dem sie ihn anklagen könnten. Wirklich krass, doch der Unterschied, der Gegensatz, diese Zöllner und Sünder, sie kommen ständig, um Jesus zuzuhören. Aber darüber waren jetzt die Pharisäer und Schriftgelehrten wieder überhaupt nicht erfreut, weil sie waren ja die, die sie sogar vom normalen Volk abgesondert haben, die gar nichts wissen wollten, zu tun haben wollten mit dem gemeinen Volk, und wie viel weniger wollten sie mit Zöllnern und Sündern zu tun haben. In Lukas 5, ab Vers 29, wird schon einmal berichtet, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten, weil Jesus und seine Jünger mit Zöllnern und Sündern aßen. Lukas 5, ab Vers 29, ist die Begebenheit, wo der Herr Jesus den Zöllner Levi ruft. Und er steht auf und geht mit, macht ein großes Fest für den Herrn Jesus, und davon lesen wir eben da. Lukas 5, ab Vers 29. Und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus, und da war eine große Menge Zöllner und anderer, die mit ihnen zu Tisch lagen. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen: Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Das Murren damals war nur ein leises Murren, eher ein in sich hineinmurmeln, hineinmurren. Und man sieht schon, die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten auch nicht direkt gegen den Herrn Jesus, sondern gegen die Jünger. Ja, fragen wir mal lieber die Jünger, warum das denn so ist. Aber letztlich ärgerten sie sich schon dort. Warum gibt sich Jesus mit Zöllner und Sünder ab? Und der Jesus erklärt und sagt, hey, es ist wichtig, dass ich mit Zöllner und Sünder zusammen bin. Weil nur so wird sich und kann sich im Leben von diesen Menschen was ändern. Ist doch genauso wie in unserem Alltäglichen. Wenn ich gesund bin, brauche ich doch keinen Arzt. Wenn ich denke, dass ich gesund bin, werde ich zum Arzt gehen. Aber wenn mir klar ist, dass ich krank bin, dann gehe ich zum Arzt. Und dafür ist er ja da. Aber die Kranken müssen gesund werden. Und so zeigt der Herr Jesus, dass er eben nicht gekommen ist, die zu rufen, die denken, sie seien gerecht, sondern er ist gekommen zu rufen, die, die wissen, dass sie Sünder sind. Und nur durch die Gemeinschaft mit Herrn Jesus wird Umkehr passieren können. Und genauso hier in Lukas 15. Das Murren von den Pharisäern und Schriftgelehrten war jetzt nicht mehr nur ein leises in sich hineinmurren, sondern es ist jetzt ein lautes, öffentliches Murren worden. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben Stimmung gemacht gegen Jesus. Sie haben öffentlich gezeigt, dass sie damit überhaupt nicht einverstanden sind, dass Jesus ganz offensichtliche Sünder aufnimmt. Zöllner, für alle klar, wieso nimmt er die auf? Und sie haben sich geärgert. Weil in ihren Augen war ja der Weg der Rettung der, dass man das Gesetz halten muss. Streng. Die Zöllner und Sünder sollten doch erst mal anfangen, das Gesetz zu halten. Sie sollten mal erst ihr Leben ändern und dann könnten sie vielleicht mal mit diesem Rabbi Jesus da reden und Gemeinschaft haben. Ja? Aber doch nicht einfach so. Voller Sünde, offensichtlich. Und es ist interessant, wir sehen zwei Gruppen von Menschen hier gegenübergestellt. Auf der einen Seite sind die Pharisäer, die ganz streng das Gesetz Gottes eingehalten haben. Und äußerlich betrachtet hat das super ausgeschaut. Sehr fromm. Wirklich ein guter Weg. Ein gerechtes Leben. Aber dann liest man, dass sie es sind, die Jesus belauern, die Jesus auf Falle stellen wollen, die Jesus ablehnen, die sich an ihm ärgern. Diesen Jesus, der so viele Wunder getan hat und sich gezeigt hat, er ist der Messias. Der Sohn Gottes, er ist der Geber des Gesetzes, aber sie haben das Gesetz mehr geliebt als den Geber. Und sie ärgern sich an Jesus, weil er ihre falsche Gewichtung und ihr böses Herz aufdeckt. Sie wollen Jesus nicht, sie brauchen ihn nicht, weil sie ja durch das strenge Halten des Gesetzes gerecht vor Gott sein wollen. Die Pharisäer. Und dann die andere Seite, Zöllner und Sünder. Menschen, für die alle umliegenden anderen klar ist, Sünder. Völlig gegen Gott, arbeitet für die Römer, nimmt mehr Geld, als erlaubt ist. Und welche anderen Sünder da noch sonst dabei waren, es war völlig offensichtlich, dass das solche waren, die Gottes Gesetz übertreten haben. Und nicht irgendwie nur aus Versehen, sondern ganz bewusst. Äußerlich war klar, dass dies Sünder sind. Aber in ihrem Herzen, da war was anderes. Da war nämlich irgendwie die Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach Vergebung. Eine Sehnsucht nach Annahme, nach einem neuen Leben. Und deswegen kommen diese Menschen gern und ständig zu Jesus. Weil er jemand ist, der sie nicht ausstößt. Und der Herr Jesus begegnet jetzt diesen Pharisäern und Schriftgelehrten, die da gegen ihn murren, mit drei Gleichnissen. Und diese drei Gleichnisse gehören zusammen, sie bilden eine Einheit. Es wird ein Thema beleuchtet von verschiedenen Seiten, verschiedene Aspekte werden betrachtet. Heute wollen wir nur zwei Dinge anschauen, nämlich das Gleichnis vom verlorenen Schaf und das Gleichnis von der verlorenen Drachme. Nächstes Mal geht es dann um das dritte Gleichnis mit dem Vater und dem verlorenen Sohn. Oder den beiden Söhnen. In allen drei Gleichnissen geht es um die Verlorenheit von uns Menschen und von der Liebe Gottes und vom Herrn Jesus. Das erste Gleichnis vom verlorenen Schaf ab Vers 3. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte: Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Der Herr Jesus spricht der Seite in uns Menschen an, die eigentlich jeder normale Mensch hat und jeder kennt. Wenn man 100 Schafe hat und eins davon verliert, ja, dann macht man sie doch auf und sucht das eine. Man lässt die 99 allein und wird das verlorene Schaf so lange suchen, bis man es findet. Und im Gleichnis sieht man, der Wert vom Schaf, der zeigt sich darin, dass dieser Mensch viel Mühe auf sich nimmt, um dieses Schaf zu suchen. Und dass er nicht ruhen wird, bis er es gefunden hat. Und dann wird eben auch die Freude sehr groß sein, weil er es gefunden hat. Und diese Freude muss geteilt werden, mit Freunden, mit Nachbarn zu Hause. Der Mensch ruft sie zusammen und sagt: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Und dann wäre es doch sehr merkwürdig, wenn einer der Freunde oder Nachbarn sagt: Ah, was machst du denn für ein Auflebens? 99 hast du gehabt, eins war weg, 1% Verlust, was ist das schon? Aber nein, dem Besitzer war dieses Schaf sehr, sehr wichtig, wie ihm alle Schafe wichtig sind. Und er möchte, dass da keins verloren geht. Er denkt nicht irgendwie betriebswirtschaftlich berechnet in Nutzen und Aufwand. Ah, viel zu anstrengend, das eine nachgehen, lohnt sich nicht, lassen wir das abgeschrieben, fertig. Nein, er geht noch, sucht so lange, bis er es gefunden hat. Weil er hat ein liebendes Herz und er hat ein echtes Anliegen für dieses Schaf. Und dann nimmt der Herr Jesus diesen Vergleich, den eigentlich jeder von uns kennt, die große Freude über was, was man gefunden hat wieder, was verloren war und dann wieder gefunden werden durfte, nimmt er und übertragt es auf die ewige Rettung von Sünder. Und er sagt im Vers 7, ich sage euch, ebenso wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Jesus sagt, genauso wie du dich hier auf der Erde freust über ein Schaf, das du findest, genauso wird im Himmel Freude sein über einen Sünder, der Buße tut. Der Jesus sagt also, es ist gut, dass die Zöllner und Sünder zu mir kommen, um mich zu hören. Denn es ist der erste Schritt auf dem Weg zur Rettung. Jeder Mensch muss doch zu Jesus kommen und ihm zuhören. Nur so können wir erkennen, dass wir Sünder sind und ewig verloren sind. Aber Jesus bleibt da nicht stehen, sondern er geht weiter und sorgt nicht nur unsere Verlorenheit, sondern er sorgt uns auch, dass es Rettung gibt. Und er lädt ein, sich bei ihm unter seinem Schutz zu bergen. Und der Jesus sagt, dass im Himmel große Freude sein wird über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Nun wissen wir aus der Bibel, dass es keinen gerechten Mensch vor Gott gibt, dass alle Menschen Sünder sind und Vergebung benötigen. Jeder hat in Gedanken, in Worten, in Werken gegen Gott gesündigt. Aber der Herr Jesus vergleicht hier zwei Gruppen von Menschen. Die erste Gruppe sind die Sünder, die Buße tun. Das sind Menschen, die erkennen, dass sie Sünder sind und sich deshalb an Jesus wenden. Und über diese wird große Freude im Himmel sein. Die zweite Gruppe sind auch Sünder. Aber sie wollen es nicht sehen. Sie denken, sie sind gerecht. Und sie haben eine Umkehr nicht nötig. Und diese Bezeichnung an der Stelle nicht nötig haben, bedeutet so viel wie kein Bedürfnis haben, keine Not Es geht hier also nicht um den Fakt, dass Menschen tatsächlich gerecht vor Gott sind, sondern es geht um Menschen, die denken, dass sie gerecht sind. Die denken, das habe ich nicht nötig. Ich mache doch so viel für Gott. Halte die Gebote, versuche so ein gutes Leben zu leben. Das brauche ich nicht. Letztlich brauchen sie es, natürlich. Ja, aber diese Menschen sind so überzeugt, dass sie gerecht sind und nicht umkehren müssen. Alle Menschen sind Sünder und sind in ihren Sünden verloren. Der Gegensatz hier ist, dass einige das erkennen, dass sie Sünder sind und sich an Jesus wenden und andere denken, dass sie keine Sünder sind und Jesus ablehnen. Und so spricht der Herr Jesus direkt diese Pharisäer an, die ja so überzeugt waren. Die dachten, das Halten des Gebotes, das ist der Weg des Heils, so werden wir gerecht. Und diese Pharisäer murren gegen Jesus, weil er Sünder aufnimmt. Aber Jesus zeigt, wie feucht das ist, wie feucht sie liegen im Himmel. Da ist Freude über den einen, der umkehrt. Die 99, die denken, dass sie nicht umkehren müssen, sind weiterhin verloren. Dann das Gleichnis von der verlorenen Drachme. Herr Jesus unterstreicht es nochmal mit einem zweiten Gleichnis, mit einer Münze, die verloren geht. Da lesen wir Folgendes ab Vers 8. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe meine Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Ebenso sage ich euch, entsteht Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Die Aussage ist ganz ähnlich. Der Wert der Münze für die Frau zeigt sie wieder in dem großen Bemühen, die Münze wieder zu finden. Die Frau zündet eine Lampe an, kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie die Münze findet. Die Frau leuchtet mit der Lampe in alle Ecken und kehrt dann auch allen Schmutz weg. Und das ist ein Bild dafür, wie dann der Heilige Geist auch wirkt an einem Menschen. Wenn er sich mit Jesus auseinandersetzt, wenn er zu Jesus kommt und ihn hört, wenn er sein Wort liest, dann beginnt der Heilige Geist, dass er Licht schenkt in unser Herz, in unser Denken, dass er aufdeckt Dinge. Wir werden Sachen entdecken, die nicht in Ordnung sind, durch das Licht, das Gott schenkt, durch seinen Heiligen Geist. Er bringt Licht in unser Leben und führt uns zur Buße. Dahin, dass wir uns an Jesus wenden und ihn um Vergebung bitten. Und wieder große Freude. Freude, die geteilt werden muss mit Freundinnen und Nachbarinnen. Und wieder die Übertragung. Ebenso sage ich euch, entsteht Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Vorher haben wir schon gelesen, dass Freude im Himmel ist. Hier sieht man ein weiteres Detail. Wenn ein Sünder Buße tut, dann entsteht Freude vor den Engeln Gottes. Das kann jetzt einerseits bedeuten, nach dem Urteil der Engel. Das heißt, es sind die Engel, die sich freuen. Es kann aber auch bedeuten, in dem wörtlichen Sinn, vor den Engeln. Das heißt, im Angesicht der Engel oder in den Augen der Engel Gottes. Das heißt, die Engel sehen diese Freude. Die Frage bleibt dann, wer ist es, der sich dort freut? Es ist Gott selbst, der sich freut über einen Sünder, der Buße tut. Eine große Freude im Himmel. Und man sieht, wie verschoben diese Vorstellung in der Pharisäer war. Sie dachten, dass sie gerecht vor Gott sind und dass sie keine Umkehr nötig haben. Ja, bei all dem stellt sich die Frage an mich und an dich. Wie bin denn ich? Bin ich wie die Pharisäer, dass ich denke, passt eh, ich lebe eh gerecht vor Gott? Oder auch ein Denken, das sich oft einschleicht, oh, ich muss erst besser werden, bevor ich zu Jesus kommen kann. So wie ich jetzt bin, geht gar nicht. Da nimmt er mich bestimmt nicht an. Ist beides falsch. Jesus zeigt gerade in diesen Gleichnissen, dass er gekommen ist, doch für die, die erkennen, dass sie Rettung brauchen. für die, die Sünder sind und sich an ihn wenden. Der Herr Jesus ist der gute Hirte, der diese Mühe auf sich nimmt und das Schaf sucht, bis er es gefunden hat. Und der Heilige Geist ist es, der Licht ins Dunkel von unsere Herzen bringt, der die Sünde aufdeckt und zur Buße führt. Und nächstes Mal im Gleichnis vom verlorenen Sohn sehen wir den Vater, wie er handelt. Und so werden in diesen drei Gleichnissen gezeigt, wie die ganze Gottheit, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, beteiligt sind bei dieser Suche nach den Verlorenen, um zu retten. Und man sieht, wie groß die Freude im Himmel ist über einen Sünder, der Buße tut. Zum Abschluss nochmal das feine Getränk und die Frage an uns: Wie trinken wir unseren Kaffee? Mit einem ordentlichen Schuss Rum und einem Sahnehäubchen, dass die anderen nicht merken? Wie leben wir unser Leben? Äußerlich, religiös, fromm. Aber wie schaut es in unserem Innersten aus? Wie denken wir über uns? Alles okay? Ich halte die Gebote, deswegen bin ich gerecht vor Gott. Jesus warnt sehr, sehr ernst. Wenn wir auf unsere Gerechtigkeit vertrauen, dann werden wir nicht in den Himmel kommen. Und nur der, der sich von Jesus sammeln lässt, und nur wenn wir der Einladung des Hausherrn folgen, wenn wir unsere Sünden bekennen, erkennen und bekennen, dann werden wir errettet werden. Und dann wird große Freude im Himmel sein. Amen.